ARD. MDR Klassik, die Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Ein paar Folgen lang waren wir ja mit unserem Podcast in Köthen zu Gast mit Johann Sebastian Bach. Heute sind wir wieder in Leipzig, aber eine gewisse Verbindung nach Köthen gibt es durchaus auch noch in Bachs Kantate »Ich bin in mir vergnügt«. Ja, so beginnt sie, diese Solokantate. Und Michael, ich habe eben schon von einer Verbindung dieses Stückes nach Köthen gesprochen. Ja, und die erschließt sich hier an sich nur über den Dichter dieser Kantate. Wer war's denn?
Naja, lieber Bernhard, auch ein bisschen über den Klang. Das würde ich jetzt mal schon vorausspoilern. Ja. Es ist irgendwie, die Leipziger Köthen-Kantate. Und die Brücke nach Köthen, ja, ist tatsächlich ein Textdichter, der nicht in Köthen gewohnt hat. Christian Friedrich Hunold alias Menantes. Wir hatten ja gerade in unseren letzten Podcast-Folgen diese ganzen mehr oder weniger erhaltenen Köthener Geburtstagskantaten für Fürst Leopold besprochen. Und da war ja zweimal der Textdichter eben dieser Christian Friedrich Hunold gewesen. Ganz bekannter Barockdichter, gebürtiger Thüringer, der an der Hamburger Gänsemarktoper oder überhaupt in Hamburg in jungen Jahren Karriere und Skandale gemacht hat und dann aber eben aus Hamburg fliehen musste, sich in Halle niedergelassen hatte und dann versucht hat, ein bisschen seriöser anzugehen. Und da hat er zum Beispiel eben im Jahr 1713 ein Buch herausgegeben mit dem Titel Akademische Nebenstunden, eine Art Gedichtsammlung, und da taucht eben auch der Text unserer Kantate auf, allerdings in einer etwas kürzeren Fassung. Bach selbst oder wer auch immer verantwortlich hierfür gewesen ist, hat bei diesem Kantatentext noch sich an einer anderen Stelle bei Menantes alias Hunold bedient, und zwar noch bei einem Gedicht, Der vergnügte Mensch, das hat er da praktisch noch interpoliert. Also all die Texte in dieser Kantate sind von Menantes, allerdings eben allem Anschein nach von einer zweiten Person eben kompiliert aus zwei Quellen.
Bevor wir mal auf den Anlass zu sprechen kommen, der es gewesen sein könnte, dass Bach diese Musik geschrieben hat, würde ich erstmal dich bitten, mal kurz auf diesen Text einzugehen. Du merkst, ich habe schon so ein bisschen gelacht dabei jetzt. Das ist ja ein recht unproblematischer Text, und wir haben in den letzten mehr als 200 Folgen hier wahrlich dramatischere gehabt. Trotzdem, sag doch einmal, worum geht's?
Naja, diese Kantatendichtung, die gehört so ein bisschen zu dieser Gattung, die in der Zeit relativ beliebt war, der moralischen Kantaten. Es wird im Grunde das Selbstbild eines Menschen präsentiert, und zwar in diesem Fall eines Menschen, der total in sich ruht, der auch in gewisser Weise so das Mittelmaß für sich in Anspruch nimmt.
Das Mittelmaß,
wirklich? Ja, er will nicht so richtig anecken.
Mhm. Also weder oben noch unten.
Ganz genau. Also ich lese mal einfach so die ersten Zeilen, da kriegt man das gleich mit. Ich bin in mir vergnügt, ein anderer mache Grillen, er wird doch nicht damit den Sack noch Marken füllen. Bin ich nicht reich und groß, nur klein von Herrlichkeit, mach doch zufrieden sein in mir erwünschte Zeit. Ich rühme nichts von mir, ein Narr rührt seine Schellen, ich bleibe still vor mich, verzagte Hunde bellen. Also lasst mich doch alle in Ruhe. Man könnte auch so ein bisschen sagen, es ist eine Art Yoga-Kantate. Matte raus, Kopfhörer auf und genießen.
Ja, die Yoga-Kantate, das behalten wir doch mal im Hinterkopf. Vielleicht können wir da auch jetzt mit Bezug auf die Bachsche Musik völlig neue Welten hier erschließen für die Yoga-Industrie in unserem Land, die ja sehr verbreitet ist. Gut, kommen wir doch mal auf die Quellenlage erstmal, die uns vielleicht verraten kann, aus welcher Zeit diese Kantate ist.
Ja, also tatsächlich würde ich mal sagen, da wir eine relativ gute Quellenlage haben, wissen wir, dass das Stück nach Leipzig gehört. Sonst würden wir wahrscheinlich diskutieren, ist es Leipzig oder noch Köthen. Wir haben Bachs Autographe-Partitur. Autor. Und da ist es einfach so, die ganze Handschrift, auch die Papiersorte und so weiter, deutet darauf, dass Bach die Kantate irgendwann 1726, 1727 in Leipzig zu Papier gebracht hat, also in seinem dritten, vierten Jahr als Thomaskantor.
Und dann stellt sich natürlich die Frage, was war das für ein Anlass? Es ist ja nun eine weltliche Kantate, also in der Kirche ist sie garantiert nicht erklungen. Wofür könnte Bach das komponiert haben?
Naja, nichts Genaues mal wieder, lieber Bernhard, wissen wir nicht. Aber wir müssen natürlich konstatieren, es ist eine Soprankantate. Also der einzige Sänger, der hier singt, und zwar verdammt viel singt, sehr lange Rezitative, vier Stück und auch vier Arien, wird begleitet von einem relativ überschaubaren Orchester, Querflöte, zwei Oboen, Streicher, Basso Continuo. 1726, 27 hatte Bach noch kein Collegium Musicum. Also das Bachsche Collegium Musicum, was regelmäßig in Zimmermanns Kaffeehaus auftritt, das gibt's erst ab 1729. Vielleicht gab es vorher immer schon mal Gastauftritte in den existierenden anderen Collegia Musica. Und dann würde ich sagen, ist das nicht nur Bach allein gewesen, sondern also Soprankantate, das ist natürlich hochgradig verdächtig, dass die Göttergattin Anna Magdalena da gesungen haben könnte. Also wenn es denn für einen öffentlichen Anlass war, könnte ich mir vorstellen, im Rahmen dieser Collegia Musica. Was auch gerne spekuliert wird bei dieser Kantate, dass sie im Grunde zum Repertoire der Hausmusik bei den Bachs gehört. Also irgendwelche Gäste sind da, befreundete Musiker, und jetzt fängt man an zu musizieren und Anna Magdalena singt diesen Text. Was ich allerdings auch nicht ganz außer Acht lassen würde als Hypothese: Wir wissen, dass Bach oder vielmehr die Bachs auch noch von Leipzig aus mehr oder weniger regelmäßig die alte Wirkungsstätte Köthen nochmal besucht haben. Und da kann es natürlich auch sein, dass man aus dem Grund so ein Stück mal im Gepäck hatte, damit eben das Ehepaar Bach begleitet von den Spitzenkräften der Hofkapelle da so ein schönes, beschauliches, guttunendes Stück musizieren kann.
Das ist durchaus denkbar. Es ist jetzt vom Typ her eine italienische Kantata, richtig? Das hatten wir schon ein paar Mal. Also Rezitative und Arien aneinandergereiht und nur eine Solostimme und Instrumente. Die Sopranistin hat hier wirklich sehr viel zu singen, ja? Also das ist wirklich ein Boost an Noten, der da zu bewältigen ist.
Ja, und textlich eine absolute Selbstreflexion. Ich meine, ich präzisiere nochmal, weil du jetzt gesagt hast, italienische Kantata, der Text ist natürlich deutsch, aber eben die Form der Kantata wurde ja eben erfunden irgendwann in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Italien und bedeutete vor allem ein Stück reinweg aus freigedichteten Arien und Rezitativen, die sich abwechseln. Und das ist eben in unserer Kantate ja der Fall. Also es beginnt mit einem Rezitativ, dann kommt Arie, Rezitativ und so weiter. Am Schluss eben ein Arie, Rausschmeißer. Also vier Rezitative, vier Arien. Ich finde ganz ehrlich, dass die Rezitative ganz schön viel Raum einnehmen. Also sehr, sehr lang sind. Und insgesamt ist überhaupt diese Kantate recht lang. Und manchmal kommt sie mir fast ein bisschen zu lang vor. Aber vielleicht will sie eben genau das erreichen, dass man ein bisschen Selbstreflexion betreibt, wenn man den Worten dieses Menschen, der da über das, was ihn ausmacht, reflektiert, auch ein bisschen über den Sinn des Lebens. Und am Ende wird das Stück ja auch fast ein bisschen geistlich. Also wenn man sich da diesen letzten Arientext anschaut, da ist man dann plötzlich nämlich nicht mehr hier auf Erden, sondern da ist von der himmlischen Vergnügsamkeit die Rede. Himmlische Vergnügsamkeit, welches Herz sich dir ergibet, lebet allzeit unbetrübet und genießt der güldenen Zeit, himmlische Vergnügsamkeit. Und dann kommt dann noch eine Strophe, göttliche Vergnügsamkeit, du machst die Armen reich und dieselben Fürsten gleich, meine Brust bleibt dir geweiht, göttliche Vergnügsamkeit. Also hier kriegt es tatsächlich so ein bisschen diese Kurve in Richtung geistliche Kantate. Deswegen könnte man auch das Ganze sich sehr gut vorstellen als eine Art andächtige Hausmusik. Selbstreflexion und natürlich am Ende mit der Erkenntnis, die in die Zeit natürlich passt. Die irdischen Güter sind das eine, der Himmel ist das Ziel.
Schauen wir mal auf die Musik von Johann Sebastian Bach für diese Kantate. Es sind in diesen vier Arien wirklich sehr abwechslungsreiche Instrumentierungen zu hören. Vielleicht gehen wir einfach die Arien mal durch. Es geht los, die erste Arie nach dem einleitenden Rezitativ. Da begleiten zwei Oboen und das ist zunächst eine recht, ich würde sagen, ruhige, natürlich auch melancholische Arie in Moll.
In Moll, ich würde sagen, fast klassisches Siciliano. Und das passt ja auch zum Text. Ruhig und in sich zufrieden ist der größte Schatz der Welt. Nichts genießet, der genießet, was der Erdenkreis umschließet, der ein armes Herz behält. Und da hat eben wirklich Bach so eine ganz ein wollig in die Arme nehmende Arie komponiert, Sopran, begleitet von den beiden Oboen, die sich da umschlingen. Ganz, ganz getragenes Stück.
Ja, das ist Arie Nummer 1. In der zweiten Arie muss dann ein Solo-Geiger ran. Aber ich will mal sagen, wir hatten ja schon viele Solo-Geigen-Arien bei Bach. Hier auch eine gemessene Virtuosität, oder schätze ich das falsch ein?
Ja, und eine ganz gleichförmige. Das ist ja überhaupt etwas, was in allen Arien zu beobachten ist, dieser Kantate, wenn man genau hinhört oder auch in die Partitur schaut. In der Arie aber, finde ich, besonders ausgeprägt ist, die Violine, die spielt wirklich die ganze Zeit gleichförmige Figuren und auch gleichförmig virtuos. Und vielleicht ist das ja auch so eine Art musikalisches Abbild des Hauptthemas dieser Kantate, nämlich der Genügsamkeit. Ja, es gibt ganz viele auch versteckte oder mehr oder weniger deutlich sichtbare Orgelpunkte in dieser Kantate. Mhm. Also Beständigkeit, Genügsamkeit wird auf vielfältige Weise und dieser Arie ganz besonders musikalisch ausgedrückt.
Ja, das war also die zweite Arie dieser Kantate mit der Solovioline. In der dritten Arie ist dann die Flöte dran und damit die dritte Instrumentalfarbe schon im Rahmen dieser Kantate.
Ja, und das muss ich sagen, ist mein Arienfavorit tatsächlich, weil diese Flötenpartie, die hat was ganz Schwärmerisches. Mhm. Die ist sehr virtuos und ergründet irgendwie immer mehr, hat man so den Eindruck, den Quintenzirkel sind endlose Sequenzen, die auch mal in abgedrehte Tonarten gehen. Und das passt so schön zum Text des B-Teils. Da heißt es nämlich: Dieses Weltmeer zu ergründen ist Gefahr und Eitelkeit. In sich selber muss man finden Perlen der Zufriedenheit. Und ich finde, dass tatsächlich die Flöte ja einerseits in dieser wirklich ins Endlose aufbrechenden Partie gewissermaßen die Weltmeere ergründet und zugleich ganz schön Perlen von Zufriedenheit bietet.
Ja, Arie Nummer 3 mit Solo-Flöte. Naja, und dann gibt's die vierte und letzte Arie. Du hast vorhin schon mal gesagt, Rausschmeißer. Bedeutet, alle Instrumente agieren hier zusammen.
Ja, und es ist vielleicht die tänzerischste von allen. Mhm. Ich glaube, es ist so eine Art Polonaise, die da durchschimmert. Polonaise, ganz beliebter Tanz in den 1720er, 30er Jahren in Sachsen. Aber wie der Sopran dann da hinein wirklich noch eine große Virtuosität und Freiheit zaubert, das ist schon himmlisch und das passt natürlich wieder zum Text, Stichwort himmlisch, denn der Text lautet: Himmlische Vergnügsamkeit, welches Herz sich dir ergibet, lebet allzeit unbetrübet.
Thank you. Ja, eine Polonaise hier am Schluss dieser Kantate, ordentlicher Rausschmeißer. Ich würde am Schluss gerne nochmal drauf zurückkommen auf diese Anlässe, die du vorgeschlagen hast vorhin und muss sagen, aus meiner Sicht ist das doch eher eine bürgerliche als eine adlige Musik. Also eher Leipzig als ein Auftragswerk für Köthen oder einen anderen Hof, weil es mir zu wenig Pracht und gar keine Trompeten oder sowas ist, was vielleicht eher zum Hof gehört. Würdest du da mitgehen?
Ja, als vielleicht zusätzliches Argument für deine These nochmal, es wird hier natürlich auch keinem Externen gehuldigt, sondern die Person reflektiert über sich selbst. Ja, und deswegen würde man dann schon sagen, das passt zu bürgerlicher, zu privater Kammermusik. Ich meine, vielleicht muss man sich auch so ein bisschen diese Frage stellen, die Bachs kommen hier in Leipzig an, versuchen sich zu vernetzen und natürlich gab es auch hier Salons, es gab wohlhabende Kaufleute, es gab natürlich Akademiker, wer weiß, wer da alles so mehr oder weniger offene Salons hatte und wenn die Bachs da eben mal eingeladen waren und etwas zum Besten geben sollten, da waren vielleicht solche Stücke wunderbar geeignet. Leider haben wir einfach überhaupt keine Kenntnis darüber, was der Bach eben so nach Feierabend gemacht hat. Ja, also ein Beispiel wäre ja, aber das ist jetzt eben das Beispiel, was sozusagen jedem, der irgendwie in der Bachforschung ein bisschen beheimatet ist, sofort einfällt. Natürlich wissen wir, dass er dann 1725 anfängt, mehrere Sonntage hintereinander Kantatentexte der Zieglerin, Christiane Marianne von Ziegler, zu vertonen, die eben so einen Salon hatte. Inwiefern dort Bach wirklich ein- und ausging, wissen wir nicht, aber das wäre sicherlich Musik, die da prima reingepasst hätte.
Also bleiben wir dabei eher eine undramatische Musik, die keinem wehtut, die eigentlich gut geeignet ist für einen Leipziger Salon.
Ja, lieber Bernhard, und jetzt würde ich abschließend zu dem nochmal kommen, was ich anfangs so ein bisschen flapsig gesagt habe, aber was einfach passt. Also vielleicht wirklich Bachs Yoga-Kantate. Also nochmal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, holen Sie Ihre Matte raus, Kopfhörer auf, genießen.
MDR Classic.